Herzlich willkommen zu einer besonderen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, in einem Podcast mit viel Leidenschaft für Pharmazie und einem großen Herz für das Bundesland Thüringen. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast in unserem kleinen Podcaststudio. Noch nie gab es in der Geschichte des Freistaates Thüringen nach der deutschen Einheit einen Gesundheitsminister oder eine Gesundheitsministerin, die bzw. der 9 Jahre und 8 Monate beziehungsweise 116 Monate oder 3530 Tage im Amt.
Muss man gleich aufschreiben.
Dabei bietet der thematische Zuschnitt des Ministeriums viel Streitpotenzial. Die Themen Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, Frauen und Familie richtig rum, sind in vielen Parteiprogrammen letztendlich das Thema, um dem sich viel dreht. Und da wird auch sehr viel gestritten, beziehungsweise die Themen haben einen sehr hohen Stellenwert. Die bevorstehende Landtagswahl ist Anlass, um über Höhen und Tiefen, eine Rekordamtszeit und den Blick auf das Thüringer Apothekenwesen mit Ministerin Heike Werner zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Bin auch schon ganz gespannt und war jetzt schon ganz fasziniert von den vielen Zahlen.
Ich habe herausgefunden, dass Sie leidenschaftliche Camperin sind. Stimmt das?
So ist das, ja. Wir haben ein Wohnmobil und schon seit, ja, wenn 7, 8 Jahren, glaube ich. Vorher immer gemietet, jetzt ein eigenes. Und ja, es gibt nichts Schöneres, als sich ins Wohnmobil zu setzen, die Füße hochzulegen und dann einfach loszufahren. Ich liebe daran, dass man sehr viel Freiheit hat. Ich habe ein sehr durchgetaktetes Leben und dann mit einem Camper ist man halt wirklich total frei zu entscheiden, was man macht, wie lange. Und wir haben zwar immer eine grobe Richtung, wo wir hinwollen, aber erfahrungsgemäß gibt es immer irgendeine Überraschung und das ist total schön. Und ja, da ist so viel Freiheit, so viel Neues sehen, interessante Menschen kennenlernen, aber auch mal einfach nur so für sich zu sein. Man kann selbst die Mischung bestimmen und das ist wunderbar.
Gibt es eine Region in Thüringen oder einen Campingplatz, wo Sie sich besonders wohlfühlen oder sind Sie weit verstreut?
Ach, wir waren schon auch in Thüringen unterwegs. Wir sind natürlich eher dann so im Ausland. Aber in Thüringen zum Beispiel am Hainich gibt es einen ganz schönen Campingplatz. Da guckt man weit in die Welt und hat schöne Möglichkeiten, wandern zu gehen. Aber eben auch einfach nur so zu sein, wie man ist. Also das habe ich schon sehr genossen. Also sind wir gern zum Beispiel am Atlantik unterwegs. Diese Mischung aus rauem Meer und rauen Bergen. Also das ist toll.
So klingt das auch. Nun hat sie es ja vor einiger Zeit, wir kommen gleich auf das Thema, auch nach Thüringen verschlagen. Heute mit dem Blick zurück, was verbindet sie aktuell mit Thüringen?
Ja, viele Themen, aber nicht nur, so vor allem viele Menschen. Also man baut ja über die Zeit Freundschaften auf. Jetzt war ich nicht ganz unbekannt in Thüringen, kannte auch einige, aber ja, sind viele Freundschaften entstanden, viele interessante gemeinsame Projekte, auf die man eben auch wirklich gern und mit Stolz auch schaut. Natürlich verbinde ich auch mit Thüringen die Zeit der Corona-Pandemie. Das war ja etwas sehr, sehr Einschneidendes auch. Also aber eine sehr, sehr interessante Zeit und ich würde sagen, so beruflich gesehen, das Spannendste eigentlich bisher.
Verbunden mit den größten Herausforderungen für alle Beteiligten.
Natürlich, ja. Genau. Aber auch mit so viel Gestaltungsmöglichkeiten und das ist ja was ganz Besonderes, ne? Wenn man das Privileg hat, mit seiner Arbeit wirklich etwas zu gestalten und auf den Weg zu bringen, das ist was ganz, ganz Besonderes.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wer sich ein wenig mehr mit Ihnen beschäftigt, wird sehen, das fängt gar nicht so thüringisch an. Sie sind geboren in Berlin, aufgewachsen und Abitur in Zwickau. Vielleicht um so ein bisschen einen anderen Blick auf Sie zu haben. Wie sind Sie so aufgewachsen? Was für einen Blick auf die Gesellschaft haben Sie oder hatten Sie zu dem Zeitpunkt? Es ändert sich ja manchmal auch so ein bisschen.
Also vielleicht ist das mit dem Berlin mal kurz zu beschreiben. Mein Papa war Bauarbeiter und der kam also aus Zwickau in die Hauptstadt, um dort am Fernsehturm mitzubauen. So, also. Und da hat er meine Mama kennengelernt und als ich aber so 3 Jahre alt war, sind wir dann nach Zwickau zurückgekehrt oder nach Zwickau eben gezogen, da zu meinen Großeltern. Und dort bin ich auch aufgewachsen und ich hatte eigentlich eine sehr behütete oder aber auch freie Kindheit. Also auf der einen Seite bin ich in einem Wohngebiet aufgewachsen, wo wirklich viele Kinder waren. Es gab dann Knappengrund und Schaukeln und eine Gartenanlage. Also man war viel unterwegs, so mit den anderen. Ich bin aber auch eine große Schwester, also ich habe 2 jüngere Brüder. Das bringt auch eine ganze Menge Verantwortung, zumal meine Eltern auch beide ja gearbeitet haben. Und ja, ich war aber immer auch schon auch so gesellschaftlich, also politisch aktiv. Also ich war bei den Pionieren, ich war auch bei der FDJ und habe dort auch so Leitungsfunktionen auch gehabt. Und so der Hintergrund war, dass ich Was mich immer genervt hat, ist, wenn es irgendwie ungerecht zuging. Also ich hatte so sehr hehre Vorstellungen, ne, der Gerechtigkeit, Weltfrieden, der Hunger in der Welt. Das hat mich, also sowas fand ich ganz furchtbar und das hat so meine politische Arbeit geprägt und war aber natürlich auch so, als ich dann, meine Mutti war Pionierleiterin beispielsweise. Ich habe in der FDJ-Kreisleitung mein Praktikum gemacht, weil ich dann in Moskau eigentlich studieren sollte, Staatswissenschaften. Dann kam die Wende und dann habe ich eben angefangen in Leipzig ML-Philosophie zu studieren. Das war jetzt nicht mein Wunschstudium, aber das war dann so, dass, weil das eben mit der Staatswissenschaft dann plötzlich nicht ging, musste ich schnell umswitchen. Und das war eine absolut neue Erfahrung, weil ich bis dahin sehr, sagen wir so, also in dem, wie gesagt, meine Mutti war Pionierleiterin, ich war in der FDJ-Kreis. Ich hatte jetzt gar nicht so viel Kontakt mit Menschen, die jetzt kritisch auf die DDR zum Beispiel geschaut haben oder kritisch auf die SED geschaut haben. Und das passierte dann erst in Leipzig. Die Philosophie in Leipzig war ja verschrien. Die hatten damals sich gegen das Sputnik-Verbot aufgelehnt.
Zeitschrift, muss man vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es nicht so richtig kennen, das war eine Zeitschrift, die viel gelesen wurde zu DDR-Zeiten, die wurde dann plötzlich verboten.
Genau. Und die war eben geprägt von eben Glasnost und Perestroika. Und da hatten sich eben dann die Studierenden, aber auch zum Teil eben auch so die Lehrenden auch dagegen aufgelehnt. Und da kam ich rein. Es war für mich ganz vieles ganz neu. Dann kam die Wende. Und ja, ich habe aber dann viele Gleichgesinnte gefunden, die gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie versuchen, kritisch darauf zu schauen, was ist eigentlich der Grund für die Wende? Warum waren die Leute so unzufrieden? Und was hat das auch mit mir persönlich zu tun? Und das war ein Grund, warum ich dann viele Jahre übrigens nicht mehr in irgendeiner Partei oder in einem Verband aktiv gewesen bin, sondern ich habe mich dann so basisdemokratisch engagiert. Mir ging es darum, dass man, wenn man etwas tut, auch die Verantwortung dafür übernimmt, dass man eben nicht irgendwie jemand hat, der einem irgendwas, also nicht, dass man immer Verantwortung selber übernehmen muss, sich selbst engagieren muss. Und das hat dann viele Jahre meine politische Tätigkeit sozusagen in Leipzig geprägt und genau, aber auch so Themen, mit denen ich mich dann halt beschäftigt habe.
Nochmal ganz kurz zur Wende, weil ich glaube, jeder, der den Osten wirklich verstehen will, muss sich mit der Wende beschäftigen. Ja. Und dem drumherum, es gab da viele Gruppen und viele Gefühle. Vielleicht kann man es in zwei aufteilen. Die eine Gruppe, die gesagt hat, wir wollen demonstrieren, wir wollen schnell den Wechsel, wir wollen auch schnell die Einheit. Und es gab eine zweite Gruppe, die mehr so überlegt hat, was passiert jetzt, ist das auch richtig in der Geschwindigkeit? Wenn ich Sie richtig verstehe, waren Sie eher diese zweite
Gruppe? Genau, ich war eher in dieser zweiten Gruppe und es ging so um den, also es war klar, dass die DDR, so wie sie bestand, das hatte keine Zukunft mehr und das war auch nicht gut. Also diese Einschränkungen, die Belehrung, das und so weiter, das war auch falsch. Also auch die Reisefreiheit zu beschränken, also das sind alles Dinge, ne? Also dieser Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte. Ich war aber auch nicht überzeugend davon, dass jetzt die BRD der bessere Staat ist, sondern ich hatte mich auch, wie viele andere, so eine Art dritten Weg vorgestellt, ne, wo man die Demokratie sozusagen entwickelt, indem es darum ging, dass Menschen gut mitbestimmen können, aber dass eben vor allem Grund- und Freiheitsrecht, das war so ein wichtiges Thema für mich, mit dem ich übrigens damals dann auch im Sächsischen Landtag als Grundthema mit eingezogen bin, aber eben dieses Thema Grund- und Freiheitsrechte, das muss beachtet werden und, aber natürlich braucht es auch soziale Gleichheit, es braucht die Möglichkeit für alle Menschen, gute Bedingungen zu haben, aufwachsen zu können, egal woher sie kommen und so weiter. Oder leben zu können, arbeiten zu können.
Und sich auch bilden zu können. Auch das war nicht so einfach. Ne? Genau. Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht heute, ich weiß, und das passt ganz gut zum Thema Corona, da wissen im Nachgang alle, wie man es hätte machen müssen. Der Blick zurück auf die Wende mit der heutigen Perspektive. Was hätte anders laufen müssen, damit da... Ich habe so das Gefühl, da ist so eine offene Narbe und die nässt immer noch, damit das schneller verheilt wird, dass man schneller zusammenkommt.
Genau, aber der Vergleich zu Corona, der ist wirklich sehr, sehr, sehr naheliegend. Ich habe aus der Wende gelernt, es gibt nicht den einen oder die eine, die Wahrheit hat, sondern es gibt immer verschiedene Perspektiven darauf. Und man muss schauen, wie man sozusagen das auch ernst nimmt, wie man sich damit auseinandersetzt und wie man zu guten Kompromissen kommt. Nicht zu faulen, sondern zum guten zum Kompromissen, die eben auch viele sozusagen Menschen auch mittragen kann. Dazu braucht es auch einen inneren Kompass, eine Haltung und so weiter. Und sowas muss sich auch entwickeln. Damit muss man auch aufwachsen können. Aber das ist etwas, dieses darüber zu kommunizieren und transparent und ehrlich zu sein. Das sind, glaube ich, so diese Themen, die ich wichtig finde, die ich für mich auch wichtig finde. Und deswegen, ich dachte jetzt, ich meine das auch Corona, aber das ist ja ein bisschen eine ähnliche Geschichte vielleicht. Ich glaube, es gibt ja nicht die eine Wahrheit, aber wir müssen eben darüber reden, warum wir zu welchen Entscheidungen kommen oder gekommen sind und momentan haben wir so unheimlich viel Misstrauen da an der Stelle und auch so viel Verschwörungstheorien, ehrlich gesagt, die es so ein bisschen schwer machen. Ne? Und das hat, gibt es viele Gründe auch dafür, die auch mit den Krisen, glaube ich, der heutigen Zeit zusammenhängen. Aber wie gesagt, Ehrlichkeit, Transparenz ist zumindest etwas, was ich für mich immer in Anspruch genommen habe, auch wenn es vielleicht nicht immer jeder so nachvollziehen kann oder vielleicht auch glauben konnte. Dass diese Diskussion gibt es ja auch.
Dem ist wohl so und wir werden auf das Thema nochmal ganz kurz kommen, aber Sie haben es schon angesprochen, Sie sind 1999 in den Sächsischen Landtag eingezogen. Sie haben dann das mit der Partei PDS, die dann die Linke wurde. Sie haben gesagt, Sie sind gar nicht so nach der Wende direkt in eine Partei. Wie haben Sie dann Ihre Heimat gefunden dort?
Wie das dann gekommen ist? Ja, es war tatsächlich so, ich habe mich eben tatsächlich parteiunabhängig engagiert. Ne? Wir hatten so eine Jugendvereinigung und wir haben viel im Bereich politische Bildungsarbeit gemacht. Ich habe mich auch so für Bildungs-, also auch so, ich habe dann mit Freunden zusammen angefangen, einen bilingualen Kindergarten sozusagen aufzubauen und habe mich viel auch im Bereich Frauenbewegung und so weiter engagiert. Und dann ist es ja immer so, wenn man ehrenamtlich das macht, hat man ja keine Ressourcen. Ne? Also wir waren Studierende so und die PDS war damals die einzige Partei, die uns sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, den Kopierer zu nutzen, in die Räume zu gehen, so, also, und uns unterstützt hat auch mal mit Geld, um, was weiß ich, eine Demo zu organisieren oder ähnliches. Und die hatten mich tatsächlich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die PDS hatte auch immer eine offene Liste und haben auch versucht, Repräsentanten von anderen Institutionen, Interessengruppen und so weiter mit einzubeziehen. Und die haben mich eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit dem Thema Grund- und Freiheitsrechte zunächst auf der Liste anzutreten. Und ganz typisch Frau, ich habe gedacht, ob ich das kann und so. Ne? Aber es gab ganz viele, die mich daran bestärkt haben. Und dann habe ich das eben gemacht. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo, deswegen bin ich dann auch in die PDS eingetreten, wo ich dann auch festgestellt habe, dass auch in der PDS viele Leute darüber nachgedacht haben, was war eigentlich die Wende, warum war die Wende, wie müssen wir uns als Partei auch verändern, um, also dass eben nicht nur der Anspruch nach außen einer ist, sondern einer auch, der nach innen sozusagen auch trägt. Und das war dann für mich der Grund zu sagen, okay, ich trete in die PDS ein, ich will das auch mitgestalten von innen. Und ja, so kam ich sozusagen zum einen in den Sächsischen Landtag und eben dann auch zur PDS. Und was ich eben total toll fand, ich hatte dann wirklich viele Ressourcen, die ich dann anderen zur Verfügung stellen konnte, die genauso wie ich mal ehrenamtlich angefangen haben. Ne? Dann kamen zu uns die Schülerinnen und haben gesagt, unsere Schule wird geschlossen, könnt ihr uns helfen? Und dann haben die eben unsere Räume bekommen und unseren Rechner und unsere Kopierer und so weiter.
Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. 2014, am 5. Dezember, da waren Sie plötzlich in Thüringen und Sie waren Minister oder sind in dem Moment als Ministerin vereidigt worden. Nun haben Sie gerade gesagt, Sachsen, Leipzig aufgewachsen, sächsisches Parlament. Wie kam es denn dazu, dass Sie in Thüringen Gesundheitsminister geworden sind?
Ja, tatsächlich ist es so, also ganz unbekannt war ich da jetzt in Thüringen, also ich hatte auch Freunde durch die PDS, wir waren so also im Jugendverband haben wir uns auch kennengelernt und zu bestimmten Themen eben auch kennengelernt und mich hatten dann damals Susanne Hennig-Welso und Steffen Dittes sozusagen angesprochen, ob ich mir das vorstellen konnte. Die hatten wiederum ja auch mit Benjamin Hoff, den ich auch schon also aus meinen sozusagen Jugendvereinszeiten gut kenne, ja auch viel Kontakt, weil er ja die Fraktion dort auch mit beraten hat. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und da ging es aber eigentlich erstmal nur darum, ob ich mir das vorstellen könnte. Am Ende ist sowas immer, also es gibt ja erst den Koalitionsvertrag und ganz zum Schluss wird erst das Bärenfell verteilt, ich sag's jetzt mal so. Und ich hätte mir eben vorstellen können, so im Bereich Soziales, Gesundheit, Arbeit was zu machen. Ich hätte mir auch Bildung vorstellen können. Und da hat man erstmal geguckt, ne, wer wäre da überhaupt da? Wer käme da irgendwie in Frage? Und dann musste man eben gucken aus den verschiedenen, also was man dann eben als Ministerium, also welche Fraktion oder welche Partei, welches Ministerium nimmt, dann eben nochmal schauen, wie man das eben besetzt mit Ministerinnen, Ministern, Staatssekretärinnen, Staatssekretären und so weiter.
Welche Rolle, ich hoffe, ich bin da nicht zu neugierig gespielt, in so einem Zusammenhang dann der Ministerpräsident, sagt der auch, ich möchte diejenige oder diejenige dazu?
Gar nicht so viel. Natürlich, nicht, dass ihm das egal ist, das nicht, aber zumindest unser Ministerpräsident, der Bodo Ramelow, hat immer gesagt, das ist die Aufgabe der Partei und er will sich da auch nicht einmischen. Und so ist es ja auch, ne? Also durch die Partei kommt man natürlich in den Landtag, bekommt Stimmen, dann wird die Fraktion gestellt und insofern gab es natürlich immer Gespräche, aber er hat das in die Verantwortung derjenigen gegeben, die dafür auch die Verantwortung haben.
Nun haben Sie tatsächlich ein Ministerium dann bekommen mit sehr, sehr vielen Themen und wir beide hatten darüber schon mal gesprochen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man das alles leisten und wuppen kann. Und da haben sie gesagt, naja, das passt schon irgendwie zusammen. Eigentlich ist der Zuschnitt gar nicht so schlecht. Würden Sie, wenn Sie jetzt Ministerpräsidentin wären und könnten den Zuschnitt mitbestimmen, würden Sie das wieder so machen? Würden Sie das genauso lassen?
Also ja und nein. Also der Zuschnitt ist erstmal, für mich ist er perfekt. Weil, also ich, genau, wir hatten darüber schon mal gesprochen und ich glaube, wenn man so eine Art roten Faden für sich hat oder dann passt das eben sehr gut zusammen, weil es geht immer darum, dass, ich sage immer, dass Menschen gut aufwachsen, leben, arbeiten, alt werden sollen können. Und das spielt im Bereich der Arbeit eine Rolle, im Bereich Soziales, bei den Senioren, bei Menschen mit Beeinträchtigung, im Gesundheitsbereich natürlich, bis hin eben auch zu Familien und so weiter. Also insofern ist das, wenn man unter diesem Aspekt des in Würde leben können, gut und sicher leben können, kann man die Themen alle bearbeiten. Und natürlich braucht man auch gute Fachleute in den Ministerien, die einen dabei unterstützen. Aber genau, das war jetzt nicht so sehr mein Problem. Was natürlich ein Problem ist, das ist, dass natürlich Thüringen ein kleines Bundesland ist. Und wenn momentan immer mal so Kritik geübt wird, dass irgendwas nicht schnell genug geht, dann sage ich immer, ja, gucken wir nach Bayern. Da gibt es ein Ministerium für Gesundheit und Pflege. Punkt. Die haben 54 oder 45 Referate und können eben alle diese Fragen gut bearbeiten. Ne? Ich habe 6 Referate. Oder 10 Referate inzwischen, weil wir das in den letzten Jahren aufgebaut haben. Ich habe eine Abteilung und ich muss, auch wenn wir weniger Bürgerinnen und Bürger haben in Thüringen, trotzdem habe ich die gleichen Aufgaben, was Innovationen angeht, was die Umsetzung von Bundesgesetzen angeht, was sozusagen die Fragen der Krankenhausplanung und so weiter angeht. Das hat nichts mit einer Größe eines Bundeslandes zu tun. Und deswegen glaube ich, dass man das vielleicht nicht unbedingt teilen müsste, aber man muss die Ressourcen eigentlich an der Stelle nochmal anders setzen.
Weil das Thema eben so wichtig ist und gerade in einem Land, wo die Menschen älter werden oder wir mehr,
genau,
besonders wichtig
ist. So ist das. Und wir sind als Land Thüringen auch eben, Sie haben es ja gerade angesprochen, was die demografische Entwicklung angeht, eines der ältesten Bundesländer. Und wir haben sozusagen, das ist erstmal ja ganz schön, dass die Menschen älter werden, obwohl sie könnten noch älter werden, wenn das Thema Gesundheitsförderung und so weiter noch mehr eine Rolle spielen würde, aber deutschlandweit. Aber wir sind natürlich auch ein Land, wo nach der Wende viele junge Menschen abgewandert sind. Und ich sage immer, uns fehlt wie eine Generation, die nicht hier ist. Und das macht vieles nochmal schwieriger und zwingt uns eigentlich dazu, noch innovativer zu sein und noch mehr schon Dinge auch vorzudenken. Und in manchen Bereichen, da klappt das, in manchen ist es schwieriger. Und es hat natürlich auch immer was mit personellen, also mit den Menschen zu tun, mit denen man das zusammen machen kann.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, in einem Interview haben Sie gesagt, ich bin vielleicht etwas dünnhäutiger als vor 8 oder 9 Jahren. Können Sie das beschreiben? Und ich unterstelle einfach mal, es hat bestimmt auch etwas mit Corona zu tun, oder?
Nee, ehrlich gesagt, Corona war das nicht so sehr. Ja, vielleicht auch. Aber was mich jetzt, also ich bin, fühle mich jetzt schon im Moment auch relativ dünnhäutig. Und das hängt schon damit zusammen, dass die gesellschaftliche Stimmung hat sich verändert. Und es ist nicht nur so, dass eben viele Menschen sozusagen, dass es ihnen schwerfällt, so mit der Komplexität der Welt klar zu kommen oder sie zu verstehen und dann manchmal sich so ohnmächtig fühlen und dann reagieren, wie sie eben jeweils reagieren. Und ich finde auch, dass der politische Diskurs sozusagen schwierig geworden ist. Also in meiner Erinnerung war der Wahlkampf 2019 nicht so hart, wie er jetzt ist. Also nicht so persönlich
und angreifen.
Und so angreifen. Ne? Also ich bin jemand, der ist für Kritik wirklich offen. Ich will auch Dinge weiterentwickeln. Aber wenn eben Kritik unfair ist oder unter der Gürtellinie oder wenn sie einfach falsch ist, ne, dann, das macht mich dünnhäutig. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Das kann ich schwer aushalten, wenn was ungerecht ist. Und das betrifft natürlich auch mich selber. Ich will auch nicht ungerecht behandelt werden. Aber weil Sie Corona angesprochen haben, natürlich Corona war auch eine echt herausfordernde Zeit. Ich glaube auch, dass diese verschiedenen Krisen, die wir haben, dass die natürlich auch Auswirkungen haben auf die Stimmung, die wir derzeit haben. Und vielleicht in den ostdeutschen Bundesländern, das ist zumindest eine Erklärung von mir, nochmal ein bisschen anders, weil wir ja durch die Wende diese sogenannte Transformationserfahrung haben. Und die war eben nicht für alle gut. Jeder in der ostdeutschen Familie hat jemanden, der arbeitslos gewesen ist. Meine Mutti war auch arbeitslos. Die hat sich von einer ABM zur nächsten dann durchgehangelt und die hat es dann irgendwann geschafft. Aber ich glaube, dass das noch nachwirkt, das kann eben auch so ausgehen, dass es für mich richtig schwierig wird. Und da ist vielleicht auch im Osten also diese Diskussion, welche Institute, großen Betriebe und so weiter werden im Osten gefördert? Wie sind ostdeutsche Menschen in Leitungsfunktionen, sozusagen, wie finden die sich wieder und so weiter? Also da gibt es ganz viele Dinge. Oder wenn Menschen, die hier im Osten arbeiten und der Mutterbetrieb oder Konzern ist im Westen, dass die für die gleiche Arbeit unterschiedlich Geld bekommen und mehr arbeiten müssen. Das sind so eine Diskriminierungserfahrungen, die haben viele Menschen noch so bei sich. Und deswegen können sie, glaube ich, krisenschwerer, also ist nicht genügend Widerstandsfähigkeit vielleicht auch da gegen Krisen. Und Corona hat das eben, hat da ganz viel nochmal so in Wallung gebracht, würde ich sagen.
Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass der Start der Demokratie im Osten mit vielen, mit einem persönlichen Absprung verbunden war. Der Start der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen mit dem Wirtschaftswunder. Das ist eine ganz andere Situation auch. Genau. Und das ist schon eine Herausforderung. Wenn Sie jetzt zurückblicken, und ich will das wirklich, wir sind wirklich bei dem Thema zu viel, wenig Fakten und zu wenig saubere Analyse. Nehmen Sie aus der Pandemiezeit auch was Positives mit raus?
Also auf jeden Fall. Also wie gesagt, es war eine existenzielle Erfahrung für viele Menschen auch, also persönlich existenziell, bis hin, also nicht nur Erkrankung und so weiter. Und auch dieser Ohnmachtsverlust und das nicht nachvollziehen zu können, das macht vieles. Und das will ich eben überhaupt gar nicht kleinreden. Und trotz alledem würde ich sagen, dass wir gesellschaftlich viel gelernt haben zum Thema Digitalisierung. Ich denke, dass wir in Thüringen enorm zusammengewachsen sind, was die Akteure im Gesundheitssystem angeht. Also gerade auch die Apotheken, was die geleistet haben während der Corona-Pandemie. Ne? Ich denke nur an das Thema Desinfektionsmittel und also Masken und bis hin zum Impfen. Also das war verrückt. Also da sind wir zusammengewachsen. Da ist, glaube ich, ein Vertrauen auch entstanden. Und ich habe den Eindruck, dass man darauf auch aufbauen kann und die Gräben, die es natürlich gibt zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitssystem, eben auch vielleicht nicht immer überwinden kann, aber zumindest gut miteinander im Kontakt ist. Ich habe persönlich in meinem Ministerium unheimlich viele Leute nochmal viel besser kennengelernt. Ne? Auch die, wo man so festgestellt hat, Mensch, in der Krise, da wachsen die über sich hinaus. Und da haben wir auch so gute Erfahrungen, das gemeinsam miteinander eine schwere Phase sozusagen auch überwinden zu können. Also insofern, natürlich gibt es auch Dinge, die man daraus lernen kann, vielleicht so.
Gibt es eins, wo Sie sagen, das würde ich das nächste Mal anders machen oder kann man das nicht so beschreiben, weil man immer reagiert hat und versucht hat, etwas zu tun?
Also aus der Perspektive von heute, ne, mit dem Wissen von heute, das,
klar,
ist, glaube
ist
ich,
immer schwierig.
Das ist noch was anderes. In der Situation damals, ich glaube, dass wir noch viel, 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 viel mehr hätten kommunizieren müssen und erklären. Wir haben dann irgendwie dieses Corona-Wochenvideo eingeführt und wir haben versucht, ganz viel in einfacherer Sprache darzustellen. Aber bis das bei jedem auch ankommt, ne? Und ich glaube, da hätte man noch viel mehr machen können. Aber auch das ist immer eine Frage von Ressourcen, ne? Also ich habe heute noch mein Ministerium Menschen, die ihre Überstunden abbummeln, weil es gab so viele Fragen, die irgendwie diskutiert werden mussten, dass das schwierig war.
Vielleicht, wenn wir beim Thema Zusammenarbeit sind, Sie haben gesagt, in dieser Zeit war die Zusammenarbeit der Akteure im Gesundheitswesen, hat Sie positiv beeindruckt, so habe ich das verstanden.
Achso, vielleicht noch eins. Man hätte auch bestimmte Akteure noch eher mit einbeziehen können. Zum Beispiel jemand wie den Landesseniorenrat. Da haben wir irgendwie zu spät dran gedacht. Ne? Aber das sind so Dinge.
Dinge, die man das nächste Mal anders machen würde. Frühzeitig dran denken würde.
Frühzeitiger, genau.
So grundsätzlich, wenn wir jetzt die Zusammenarbeit, wir sind ja im Bereich Rückblick auf Ihre Amtsperiode. Wie war denn so die Zusammenarbeit in der Regierung? Ich habe vor kurzem ein Interview Ihres Kollegen Georg Mayer gelesen, der Spitzenkandidat der SPD, der sich offensichtlich eine Zusammenarbeit nicht mehr vorstellen kann. Da würde ich interpretieren, dass er offensichtlich auf diese Antwort oder auf diese Frage antworten würde. Für ihn war die Zusammenarbeit nicht so gut. Wie würden Sie das beantworten?
Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was Georg Mayer da bewegt hat. Vielleicht war es ja wirklich nur, dass er sozusagen realistisch eingeschätzt hat, dass es von Mehrheitsverhältnissen schwierig wird. Für mich kann ich sagen, dass ich Rot-Rot-Grün als eigentlich eine ideale Regierungskonstellation empfunden habe, solange wir zumindest Mehrheitsverhältnisse hatten, weil wir schon viele Schnittmengen haben und trotzdem auch Unterschiede, ne? Also wir gucken sehr auf das Soziale, die Grünen haben diesen Umweltaspekt sehr reingebracht, ne? Das Thema Sicherheit von der SPD, und ich glaube, dass wir uns da gegenseitig sozusagen angespornt haben und aber eben auch sozusagen auch Kompromisse gefunden haben. Und ich finde, wir haben ganz viele gute Sachen auf den Weg gebracht. Also in diesen Jahren, auch noch in der Minderheitsregierung, aber in der ersten Legislatur war das wirklich sehr, sehr gut und klar. Wir haben uns auch mal gestritten. Wir sind ja nicht eine Partei, wir sind drei verschiedene Parteien mit verschiedenen Schwerpunkten. Und das war auch jetzt nicht immer feierlich, ne? Aber nicht so, dass ich glaube schon, dass für das, was mir wichtig ist, ne, so dieses, eine soziale Gerechtigkeit, Demokratie weiterzuentwickeln und aber eben auch diesen ökologischen Gedanken sozusagen immer mit im Blick zu haben bei all dem, was man entscheidet und auch andersrum, dass das eigentlich sehr gut gewesen ist.
Kann man vielleicht so ein paar Punkte rausziehen, wo Sie sagen, der Begriff Stolz ist immer schwierig, da bin ich froh, dass wir das geschafft haben, das finde ich eine gute Sache, die Ihnen da so gleich in Erinnerung kommen?
Naja, jetzt kommt es drauf, also jetzt könnte ich für jeden Bereich etwas sagen.
Vielleicht nur eins, dass man greifbar ist, wo Sie sagen, das ist uns wirklich, das haben wir gut geschafft.
Ach, das ist so eine Menge, ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt, aber dann nehme ich mal jetzt mal, was nicht im Gesundheitsbereich vielleicht ist. Wir haben ja das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generation. Da geht es um Familienförderung. Das ist so, das haben wir 2018 angefangen und jetzt haben wir eben flächendeckend Dorfkümmerer in Thüringen. Wir haben mehr mobile Familienarbeit. Wir haben Projekte für mehr Mobilität in Thüringen. Ne? Also so eine Geschichte, wo es darum ging, Infrastruktur zu stärken, das ist super. Und damit zusammenhängt vielleicht noch Agathe. Geht fast ein bisschen auch in den Gesundheitsbereich. Also zu sehen, dass wir diese Isolation oder Einsamkeit von älteren Menschen, dass man dem etwas entgegensetzt. Und dann geht es einmal darum, dass sie nicht alleine sind und isoliert. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein höchst präventives Programm, weil wir wissen, wenn ältere Menschen alleine sind und nicht reden, dann kann daraus eine Demenz eher entstehen. Wenn die Menschen nicht rausgehen, dann sind sie sturzanfälliger. Und das ist, finde ich, auch nochmal, also das sind so zwei von vielen Highlights.
Nun weiß ich nicht, ob tatsächlich jeder Gesundheitsminister oder jede Gesundheitsministerin so positiv rückblickend ist. Ich habe da oft wahrgenommen, dass viele dann auch so sagen, das sind so viele Akteure, die haben unterschiedliche Interessen, das ist ganz, ganz schwierig. Ja, nicht den Gesundheitsbereich. Bei Ihnen nehme ich das so wahr, dass das anders ist, dass Sie das sehr gerne wahrgenommen haben. Wie würden Sie so die Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden dort so beurteilen?
Ich glaube, am Anfang war es ein bisschen holprig, weil die Erwartungen vielleicht unterschiedlich waren. Ne, Sie haben es ja gerade angesprochen. Also ich liebe A, die Herausforderung, aber B, glaube ich auch, dass ich nicht diejenige bin, die den Stein der Weisen gefunden hat. Das geht immer nur gemeinsam. Und das war ja das, was ich sozusagen am Anfang mir immer wichtig war mit dem Aufbau der Landesgesundheitskonferenz und solchen Dingen, dass wir irgendwie gemeinsam versuchen, Probleme anzugehen. Und ich glaube, es gab schon von dem einen oder anderen die Erwartung, dass man jetzt hier so, ne, das sollte endlich geschehen und das sollte endlich geschehen und dass man das so durchpeitscht vielleicht auch. Das ist jetzt nicht meine Art. Und ich habe aber den Eindruck, aber das ist jetzt mein Eindruck, dann müssen Sie die anderen fragen, ob die das ähnlich sehen, dass durch diese vertrauensvolle, wie ich finde, Zusammenarbeit, wo man aber auch Kritisches äußern konnte und dass da wirklich ein gutes Verhältnis entstanden ist. Also ich nehme das zumindest so wahr. Finde auch, dass diese Kleinheit von Thüringen eben auch ein Vorteil sein kann, wenn Leute miteinander im Gespräch sind. Und also insofern, also ich habe, also finde die Zusammenarbeit gut. Ich habe da auch ein gutes Vertrauen sozusagen in die Akteure und ich weiß auch, dass man sich auch mal zoffen kann und aber dann hinterher auch wieder verträgt. So.
Ja, und ich denke, ich darf vielleicht den Hörerinnen und Hörern so viel verraten, dass zumindest für unseren Bereich wir immer sagen können, dass wir nicht immer einer Meinung waren, aber wenn wir ein Thema hatten, sie immer ansprechbar waren. Und ich mache das nun schon 24 Jahre, das war nicht immer so. Also, dass wir da immer einen Bezug gefunden haben und reden konnten. Wenn Sie jetzt so auf die gesundheitspolitischen Akteure gucken, habe ich so immer den Eindruck, dass so die Talkshows im Fernsehen ein verzerrtes Bild liefern, da streiten Politiker. Streit ist ja auch, wenn es in der Sache ist, auch gut, aber das sind auch oft Emotionen dabei. Ich habe die gesundheitspolitischen Verantwortlichen in Thüringen, die immer unterschiedliche Meinungen haben, die sich in den Diskussionen auch spitzen, dass da aber insgesamt gutes Miteinander ist. Täuscht das oder?
Nee, das kann man wirklich so sagen. Also na klar, in der Öffentlichkeit, ne, da versucht auch jeder irgendwie seinen Punkt zu machen. Aber man konnte auch immer sozusagen intern auch nochmal Dinge besprechen und erklären. Wahlkampf macht es nicht einfacher, das sage ich auch so, aber da gab es auch wirklich, ja, gerade durch die Minderheitsregierung waren wir ja auch gezwungen, nochmal mehr miteinander auch zu reden. Und das ging. Da waren alle Akteure, egal welcher Partei, AfD schließe ich jetzt aus, waren da wirklich offen und also zugewandt auch und neugierig und an der Lösung interessiert. Und es wurde ja vieles auch beschlossen, auch nochmal auf den Weg gebracht, ne, in den letzten 5 Jahren auch.
Ja, und so viel, glaube ich, darf ich sagen, Ich würde mir wünschen, dass in der nächsten Legislatur das genauso ist, dass man dort gut miteinander reden kann. Und von außen habe ich das Gefühl, dass das in den vergangenen Jahren, bei so unterschiedlich die Position war, bei den Verantwortlichen sehr, sehr gut gepasst hat. Aber wir wollen natürlich auch ein wenig über die Pharmazie reden.
Ach so.
Haben Sie denn eine Stammapotheke?
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, man sollte eine Stammapotheke haben. Und ich habe schon mal an einer anderen Stelle gesagt, sollte ich mal in die Not kommen, wirklich viele Medikamente nehmen zu müssen, dann würde ich das auch tun. Noch nicht der Fall. Und deswegen, ich mache so ein bisschen so Apothekenhopping. Wenn ich in der Staatskanzlei bin, dann bin ich um die Ecke bei der einen Apotheke oder naja, je nach wie es auf dem Weg irgendwie ist. Und ich gehe tatsächlich gerne in Apotheken. Ich finde, da ist so eine, also da hat man so, da gibt es so eine Ruhe. Man findet immer jemanden, der einen berät und auch gut berät. Man findet auch immer mal ein Geburtstagsgeschenk zum Beispiel. Also insofern, genau, schätze ich das sehr. Aber wie gesagt, eine Stammapotheke noch nicht.
Aber Frau Werner, wir müssen natürlich bei den Zahlen bleiben. Zu Beginn Ihrer Amtszeit gab es 561 Apotheken im Freistaat, heute sind es 490. Und parallel werden die Thüringer immer älter. Sie haben es ja gerade selbst gesagt. Das heißt, sowohl relativ als im Übrigen auch absolut. Also wir haben mehr Ü65, die, wenn es eben nicht so gut läuft, mehr Medikamente brauchen und damit immer weniger Apotheken haben. Was ist denn falsch gelaufen? Es ist etwas unfair, dass direkt mit Ihrer Amtszeit, aber dieser Rückgang, der ist ja einfach da und auch im Freistaat Thüringen. Da ist nicht nur im Freistaat, sondern es ist ein bundesweit Rückgang. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht da falsch gelaufen, dass das nicht aufgehalten werden konnte?
Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, aber ich denke, es gibt schon so ein paar klare Dinge, die man anführen kann. Also zum einen haben wir ein Problem, denke ich, was die ganze Frage der Honorierung angeht. Also man muss sich mal vorstellen, Apotheken haben eine hoheitliche Aufgabe. Die sollen dafür sorgen, dass es flächendeckend sichere, gute Arzneimittel gibt und das eben nicht nur in schönen Tagen, sondern Tag und Nacht, am Wochenende, in Krisensituationen. Und wenn man als Staat, in dem Fall der Bundesgesetzgeber, so eine Aufgabe überträgt, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen auch stimmen. Und die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren, so ist das, verschlechtert. Seit 2013 wurden die Honorare nicht mehr angepasst, Bürokratie hat sich verändert, das Thema der Arzneimittelengpässe, das musste dann atmosphärisch der Apotheker, die Apothekerin irgendwie aushalten. Der Versandhandel mit Apotheken, ich finde, das ist eine, aus meiner Perspektive ist es einer der Grundprobleme auch, die wir haben und das hätte unterbunden werden können. Ich habe heute früh mit meinem Mann nochmal drüber gesprochen und er dachte, naja, das ist doch überall so und sagt, nee. Das ist eben nicht überall so. Es gibt auch andere europäische Länder, die eben diesen Versandhandel mit, das Verbot mit rezeptpflichtigen Medikamenten haben. Und man muss das nicht machen. Aber es trägt eben dazu bei, dass die Situation der Apotheken sich immer weiter verschlechtert hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann eben auch sich jemand, der ein Pharmaziestudium anfängt oder auch dann eben sich das dreimal überlegt, gehe ich jetzt in eine Apotheke, die wirtschaftlich immer schwieriger zu tragen ist und wo eben auch atmosphärisch sich etwas verändert. Oder gehe ich dann eben in Unternehmen oder wohin auch immer. Also insofern, ich glaube, es sind eben so diese drei, also diese Aspekte der Rahmenbedingungen, also des Versandhandels, die Frage der Honorierung, auch die Frage von Bürokratisierung und eben auch, wie man eben Nachwuchs dann sozusagen auch halten kann.
Nun haben wir ja ein Bundesgesundheitsministerium, was für sich eine Lösung geglaubt gefunden zu haben auf diesen Rückgang der Apothekenzahlen und sagt, oder der Grundsatz ist, jede Versorgung ist gut, unabhängig von der Qualität. Hauptsache die Arzneimittel sind da, ich brauche da keinen Apotheker zwingend mehr vor Ort. Der reicht, wenn der von einer durchschnittlichen Öffnungszeit von 60 Stunden, wenn der 8 Stunden dann da ist. Ist das eine Lösung für Sie, zu sagen, wir reduzieren die Qualität der Versorgung? Hauptsache, wir haben noch irgendwo eine Arzneimittelversorgung?
Nee, ganz und gar nicht. Und so in zweierlei Richtung. Also zum einen, ich muss es jetzt mal wirklich so hart sagen, hat er, glaube ich, nicht verstanden, was der Anspruch der Apothekerinnen und Apotheker ist. Und der ist eben genau der, Menschen gut zu beraten und sie bestmöglich im Krankheitsfalle, aber eben auch in Problemsituationen, da auch die Beratung, Unterstützung, die es braucht, auch angedeihen zu lassen. Bis hin, ich meine, es geht ja nicht nur um meinen kleinen Apothekenbesuch, wo ich irgendwas kaufe, sondern es geht um in Notsituationen sozusagen da zu sein, Medikamente herzustellen, die jemand braucht, der eben eine besonders schwere Erkrankung auch hat und so weiter. Also das ist ja der Anspruch, den jede Apotheke, jede Apothekerin an sich hat. Und dann das andere ist, auch was die Aufgabe, also die Aufgabe ist, die den Apotheken übertragen wird, dann muss er nämlich das Gesetz ändern, weil es geht immer noch darum, flächendeckend gute, sichere Versorgung. Und das kann eben keine Arzneimittelausgabe sein, sondern dazu braucht es den Apotheker, die Apothekerin, die das Wissen, die Verantwortung und so weiter eben auch übernimmt. Deswegen dieses Apothekeleit, wie gesagt, das ist eine bessere Arzneimittelausgabe, aber meines Erachtens eben nicht das, was ich mir unter einer Apotheke vorstelle und wofür ich die Apotheke auch schätze und viele, viele andere Menschen auch.
Können Sie mir erklären, wie das Verhältnis Land und Bund in solchen Sachen ist? Also ich bin kein Jurist, habe aber verstanden, warum auch immer, dass dieses geplante Gesetzespaket nicht Bundesrat zustimmungswichtig ist. Meinem Gefühl ist Arzneimittelversorgung gerade nachts natürlich auch irgendwas, wo Länder die Konsequenzen spüren, auch Verantwortung haben müssen. Das Thüringer Ministerium, und ich glaube, das haben nicht vier Ministerien gemacht, hat aber trotzdem, obwohl es nicht betroffen ist, eine Stellungnahme abgegeben, auch in dem Sinne sehr, 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 sehr kritisch. Haben Sie da irgendwelche Einflussmöglichkeiten zu sagen, Berlin, denkt dran, wir reden hier über Länder, wir reden hier über die flächendeckende Versorgung, oder sagt man dann Berlin, ja, ihr habt dazu nichts zu sagen und damit interessiert es uns auch nicht?
Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, aber ich glaube, dass man auch da nicht aufgeben darf an den Stellen. Also wie gesagt, ich bin manchmal auch wirklich frustriert. Wir haben uns als Länder sehr eingebracht. Im Übrigen auch, was die Apotheken angeht. Da gab es einen Beschluss der Ministerpräsidenten. Da gab es einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Da gab es die Stellungnahmen der Länder. Es gab verschiedene Bundesratsinitiativen und so weiter. Also die Länder sind da schon sehr, sehr, also sind ja sehr klar auch. Übrigens, wenn ich das noch kurz einflechten darf, wir haben ja auch die Erfahrungen, was es bedeutet, wenn man diesen Markt immer weiter öffnet. Ne? Deswegen diese inhabergeführte Apotheke ist ja nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und wir wissen inzwischen ja schon aus anderen Bereichen, wenn man das öffnet, dann kommen eben die Kapitalanleger und dann ist es nicht mehr das Gleiche wie der inhabergeführte Apotheker, der sozusagen die Verantwortung übernimmt und aber eben auch dafür steht. Also das mal noch mit am Rande, weil das auch so eine Erfahrung ist eigentlich aus den letzten Jahren. Und deswegen versteht man manchmal nicht, das ist ja ganz klar, kann man ganz klar sozusagen darlegen, dass das passiert ist und was das dann bedeuten würde. Und da bin ich schon manchmal ganz schön frustriert und auch ein bisschen überrascht, aber nicht nur ich, sondern viele Gesundheitsministerinnen und Minister, dass wir das Gefühl haben, dass das so wenig darauf eingegangen wird und auch, dass wir wahrnehmen, übrigens nicht nur bei den Apotheken, es geht auch beim Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, dass die Betroffenen, also diejenigen, die dort, also aus den Krankenhäusern, aus den Apotheken, dass die nicht genügend mit einbezogen werden in die Erarbeitung solcher Gesetzentwürfe. Und da geht es nicht um Lobbyismus, sondern es geht darum, dass das, was ich versuche, hier in Thüringen zu leben, dass ich alle Akteure mit einbeziehe. Am Ende muss eine Entscheidung getroffen werden, das ist klar. Aber wenn man den Eindruck hat, dass die gar nicht erst mit einbezogen werden, dann ist es schwierig. Aber jetzt zurück zum Optimismus. Ich meine, das Gesetz ist immer noch nicht im Kabinett. Und ich glaube, dass der Protest der Apotheken da etwas gebracht hat. Also ich glaube, die Apotheken haben sich lange zurückgehalten, weil sie gesagt haben, wir haben die Verantwortung für die Arzneimittel. Wir wollen gut gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern diese Aufgabe sozusagen wahrnehmen. Das machen auch viele andere im Gesundheitsbereich, ne, die dann auf die Straße gehen. Aber am Ende war jetzt die Not so groß, dass sie da sehr aktiv geworden sind. Und ich habe den Eindruck, dass das, also dieser Gesamtzusammenhang, die Ministerpräsidenten, die Gesundheitsminister, die Apotheken, dass das dazu geführt hat, dass jetzt hier auch ein Umdenken, wie ich finde, stattfindet. Man muss da jetzt natürlich dranbleiben.
Und ich glaube, das werden die Betroffenen auf jeden Fall tun, weil es geht eben nicht nur um die, also es geht sehr wohl um die Versorgung der Fläche, es geht um die Institution Apotheker, aber eben auch um das Berufsbild des Apothekers mit diesem Gesetz. Und vielen Dank da auch nochmal für die klaren Worte. Wir müssen zum Abschluss, glaube ich, etwas unbequeme Themen noch ansprechen, nämlich den Fachkräftemangel. Ja. Wir haben die glückliche Situation, dass in Thüringen mehr junge Menschen Pharmazie studieren wollen, als sie es können. Es gibt 75 Studienplätze, ich glaube 3 Bewerber pro Studienplatz. Nun könnte ich jubeln, wenn ich in das Programm Ihrer Partei schaue, dort steht drinne, dass man sich für eine Erhöhung der Studienplätze aussprechen will. Eine Forderung, die wir seit 2010 haben. Nun bin ich mir auch nicht so richtig sicher, wie ich damit umgehen soll, weil man könnte natürlich auch sagen, Mensch, die Partei Die Linke, die ist ja schon eine ganze Zeit in der Regierung. Und wir bekommen jetzt in Neubau, und das ist dringend notwendig, denn das Institut für Pharmazie in Jena, das ist schon sehr, sehr baufällig. Und ich habe großen Respekt vor denjenigen, die dort das leisten, was sie leisten. Aber es ist tatsächlich in Ihrer Zeit, auch wenn das etwas unfair ist, weil wir über ihren Zuschnitt gesprochen haben, aber in ihrer Amtszeit ist da nichts passiert. Soll ich mich jetzt freuen oder soll ich enttäuscht sein? Helfen Sie mir.
Ach ja, Sie können ja beides sein. Naja, das ist, Politik muss an manchen Stellen einen langen Atem haben oder wie es Max Weber gesagt hat, ist das Bohren sehr, sehr dicker Bretter. Und in dem Fall, keine Angst, ich werde jetzt Zuständigkeit nicht wegschieben, aber für das Studium, für die Studienplätze und auch für die, also für das Studium ist ja eigentlich das Wirtschafts- und Forschungsministerium zuständig, ne? Und insofern, ich glaube, das wissen Sie schon, haben wir ja immer auch gesagt, wir brauchen eine Erhöhung der Studienplätze. Aber ich glaube, jetzt war vor allem vordergründig dran und war für den Wirtschaftsminister oder Wissenschaftsminister an erster Stelle zu sagen, wir brauchen erstmal gute Ausbildungsbedingungen im Bereich der Pharmazie. Wir haben ja also wirklich das große Glück, dass so viele Menschen sich bewerben. Soweit ich weiß, haben wir aber eine relativ hohe Abbrecherquote.
In der Zwischenzeit, ja.
Ja, in der Zwischenzeit. Und natürlich hängt das zum Teil natürlich damit zusammen, dass Menschen sich für neue Wege entscheiden. Aber ich denke, es hat auch was mit Ausbildungsqualität und so weiter zu tun. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir jetzt den Schritt darauf lenken, dass eben der Bau vorangeht. Und damit verknüpfend glaube ich auch, dass es darum geht, eben dann diejenigen, die das Studium beginnen, auf jeden Fall auch zu halten. Das ist, denke ich, eine große Aufgabe. Und dann muss man natürlich auch sehen, wie man auch Studienplätze auch nochmal erhöht. Es sind eben enorm teure Studienplätze, ne? Das ist immer so ein Thema dann auch innerhalb des Kabinetts auch. Wie werden die finanziellen Mittel, die vorhanden sind, auch verteilt? Aber wie gesagt, ich glaube, dass es nicht darum geht, das abzuwehren, sondern ich würde sagen, jetzt die Qualität auf jeden Fall darauf setzen, auch den Beruf natürlich attraktiv gestalten, damit die Menschen in dem Beruf auch bleiben. Und die Frage der Erhöhung der Studienplätze auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren.
Die Standesorganisationen in Thüringen machen ja regelmäßig Werbung für das Pharmaziestudium mit dem Tag der Pharmazie. Sie waren, glaube ich, das erste Mal in diesem Jahr dabei. Das war schon recht beeindruckend, die Vielzahl der interessierten Schüler, die da gewuselt haben, oder?
Ich war total begeistert und das war toll. Aber es war so in zweierlei Richtung toll. Also erstens war ein super Programm, das da geboten wurde und ganz schöne hier Fanartikel oder wie immer das heißt. Das war super, aber eben auch, wie viele sich da auch interessiert haben. Und ich glaube, das ist eben gut, also so frühzeitig die jungen Leute anzusprechen und Lust aufs Studium zu machen.
Wenn man das Thema Fachkräftemangel anspricht, dann muss man auch das Thema Apothekerinnen und Apotheker aus Drittstaaten ansprechen. Ich glaube, es gilt ähnlich bei den Ärztinnen und Ärzten. Es hat sehr, sehr lange gebraucht, in meinem Gefühl, bis das so halbwegs funktioniert hat. Wir haben zwischendurch auch einige Kolleginnen und Kollegen an andere Bundesländer verloren, die gesagt haben, in Thüringen funktioniert das nicht. Ich bekomme hier keine Anerkennung mit den Unterlagen. Ich soll teilweise nochmal zurück nach Syrien, obwohl da gerade Krieg ist. Ärgert Sie das? So, die Zeit, ich weiß, es ist besser geworden, aber es hat schon, in Thüringen hat da nicht wirklich ein gutes Bild so abgegeben. Also in meinen persönlichen Erfahrungen, muss ich sagen. Ja.
Also sowas ärgert mich maßlos. Es ärgert mich vor allem auch, also ich will es jetzt nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Es war ein großes Problem. Es ist in Teilen noch immer ein Problem. Es ist nur so eine Sachen sind dann immer ganz lange im kollektiven Gedächtnis. Ne? Obwohl sozusagen das Landesverwaltungsamt mehr Mitarbeiter und Mitarbeiter eingestellt hat. Die haben sozusagen die Möglichkeiten, sozusagen sich zu informieren, auch wirklich verbessert. Aber es bleibt so lange im kollektiven Gedächtnis, dass es eben schwierig ist in Thüringen. Das ärgert mich auch. Aber natürlich haben wir da auch lange Zeit eben nicht genügend, gab es eben nicht genügend Personal, um das gut auch umzusetzen. Und ich glaube auch, dass, vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall dann vielleicht auch nicht bewusst war, wie existenziell das eigentlich für eine einzelne Apotheke oder für den einzelnen Apotheker ist, dass hier eine schnellere Entscheidung gefällt wird. Aber da hat sich wirklich vieles verändert und ich weiß aber, dass wir da immer dranbleiben müssen.
Es geht mir nicht um die Sorgfaltigkeit der Prüfung, die soll immer so sein, sondern es geht tatsächlich um das Verfahren und so weiter. Ein letzter Punkt, ich habe das Gefühl, dass Ihnen das Thema Gesundheitskurs so ein wenig am Herzen liegt. Ich bin bei dem Thema Schwester Agatha, habe ich das relativ schnell verstanden. Beim Thema Gesundheitskurs sehe ich das aus einem anderen Blick und vielleicht können Sie das einfach nochmal so aus Ihrer Sicht darstellen. Eigentlich betrifft, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre ja fast der Begriff Sozialkiosk besser, weil es soll eine Anlaufstelle sein, das soll Wärme geben, es soll Hilfe geben bei den Dingen, die alles im Alter, man ist alleine, man ist in der Fläche und die Verbindung nicht so gut, da soll jemand helfen. So, wenn man jetzt das Thema Gesundheit dort mit reindeutet, das heißt, dann muss ja auch dort gesundheitliche Kompetenz sein. Wenn Sie gesundheitliche Kompetenz im Kiosk haben, ziehen Sie es ja aus anderen Bereichen weg, die man eigentlich stärken sollte. Lösen Sie es mal für mich auf.
Ja, ich versuch's mal. Also zum Ersten, die Initiative, die kam aus dem ländlichen Raum. Also da haben sich so Leute zusammengetan, die gesagt haben, wir wollen für die Leute, die hier wohnen im ländlichen Raum, wir wollen, dass die eine bessere Versorgung haben. Und dann hat sich so eins nach dem anderen ergeben. Die haben sich um Schule gekümmert, die haben so Wohnungen gebaut für ältere Menschen, die dafür dann ihre Häuser freigemacht haben, damit Familien dort einziehen können. So. Und dann haben die eben immer geguckt, was sind so Probleme, die Menschen haben. Und da ging es um gesundheitliche Versorgung, aber nicht nur, sondern auch um soziale Beratung und ähnliches. Und dann war ja die IBA hier in Thüringen, also die Internationale Bauausstellung, diese verschiedenen Projekte, wo es um gleichwertige Lebensbedingungen, Stadt, Land und so weiter ging, mitgefördert haben. Und die sind irgendwie zusammengestoßen. Und dann wurde tatsächlich so eine Art Kiosk gebaut. Also es gibt 4 solcher Kioske. Wir nennen sie eigentlich jetzt Landzentren. Ein bisschen auch mit dem Hintergrund, den Sie angesprochen haben. Und diese Kioske, die sehen ganz schick aus, so aus Holz gebaut und sind direkt an der Bushaltestelle. Und man hat dort auch praktisch ein WLAN. Also das heißt, Menschen können dorthin kommen, können das WLAN nutzen, es ist jemand da, es gibt sozusagen Hinweise, welche Veranstaltungen stattfinden. Und es gibt sozusagen auch regelmäßige Sprechzeiten, zum Beispiel von meinen Agathe-Beraterinnen oder auch von den Dorfkümmerern aus dem LSZ, also aus dem Landesprogramm Solidarische Generation. Und im Prinzip haben sie recht. Es sind immer zwei, also es gibt so eine soziale Komponente, was die Leute bewegt, und eine gesundheitliche Komponente, ne, Termin zu bekommen. Also viele ältere Menschen, denen fällt es schwer, einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen. Und das ist auch nicht immer einfach. Und da ist eben jetzt jemand dort, der die dabei unterstützt zum Beispiel. Oder der sozusagen auch dabei unterstützt, mal wieder zu einem Seniorennachmittag zu gehen. So, das sind also so Dinge, die praktisch zuerst mit entstanden sind. Also diese Beratung und das Aufbauen eines Netzwerkes, damit die Menschen wieder teilhaben können. Aber was es zum Beispiel auch gibt jetzt in einem der Kioske, ist eine telemedizinische Sprechstunde mit einem Neurologen aus dem Universitätsklinikum. Da geht es so um Parkinson, also neurologische Erkrankungen eigentlich. Und das ist die nächste Idee, die die haben, ob man nicht so telemedizinische Angebote in dem Kiosk machen kann. Also das heißt, die Leute können dorthin kommen, dort ist die entsprechende Technik da, es ist noch die entsprechende Sicherheit, also Datenschutz und so weiter da. Und man kann sozusagen in einem Austausch mit einem Arzt, Ärztin, wie auch immer kommen. Aber das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Letztens hatten wir eine große Beratung dazu mit Vertretern von der Kasse, vom Hausärzteverband und so weiter. Auch vom Universitätsklinikum, Professor Vogt von der Versorgungsforschung, die das mit begleitet. Also, dass man mal herausfindet, welche Bedarfe haben die Leute wirklich und was braucht es dafür. Und wie gesagt, im ländlichen Raum braucht es so Punkte, wo die Leute hingehen können und wie so eine Art Hilfe aus einer Hand bekommen. Und das kann alles Mögliche sein. Ne? Und man muss aber aufpassen, dass man sich da nicht kannibalisiert oder ins Gehege kommt. Und deswegen weiß ich, dass die Verantwortlichen da vor Ort viel jetzt mit den Hausärzten auch reden, um mal zu schauen, also um sozusagen deutlich zu machen, wir wollen gar nichts wegnehmen. Ganz im Gegenteil, wir wollen euch eigentlich entlasten oder auch ergänzen.
Ja, ich verstehe immer bei gut gemeinten Sachen den Hintergrund, aber man muss halt, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen. Sie haben das mit dem Kannibalisieren angesprochen, dass man eben die bestehenden Strukturen nicht schwächt. Und natürlich hat unser Gesundheitswesen was Gutes, hat immer eine freie Wahl. Ich kann, wenn ich mit einem Arzt nicht zufrieden bin, kann ich versuchen, einen anderen, und wenn ich mit einer Apotheke nicht zufrieden bin, und dass wir das nicht einschränken. Ich glaube, das ist ein hoher Wert unseres Gesundheitswesens bisher.
Genau, das ist auch absolut richtig und das sehen die Menschen dort aber auch so. Deswegen, die lassen das ja auch wirklich jetzt begleiten, also evaluieren durch die Wissenschaft, damit eben wir auch auch gute Erkenntnisse haben, mit denen wir dann auch umgehen. Und genau, aber wie gesagt, Sie haben gesagt, man hat die freie Wahl. Für einen Menschen, der jetzt zum Beispiel nicht mehr so rüstig ist und mit der Welt, die so schnell und komplex ist, nicht mehr zurechtkommt, der hat auch keine freie Wahl. Und ihm dabei zu unterstützen, dass er wieder eine freie Wahl hat, das ist so ein bisschen der Sinn vielleicht auch.
Und damit haben Sie die perfekte Überleitung zur Wahl 2024. Ich habe eine Gesundheitsministerin hier im Podcaststudio, die den Eindruck hinterlässt, dass sie weiterarbeiten will, dass ihr das Thema wichtig ist. Jetzt gucke ich auf die Liste ihrer Partei, da steht ihr Name gar nicht drauf. Was ist denn passiert?
Ach, ist eigentlich nichts, oder doch, 2019 ist etwas passiert. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt allen so... Es ist ja so, ich bin 2019 auch auf der Liste der Linken hier in Thüringen angetreten und dann sozusagen war die Wahl, ich war sozusagen im Landtag und wurde auch Gesundheitsministerin. Und bei uns ist es so, dass es eine Trennung gibt von Amt und Mandat. Das heißt, ich habe sozusagen mein Landtagsmandat dann wieder abgegeben und bin dann eben Ministerin, um Ministerin zu sein. Und mich hat das ehrlich gesagt damals, also ich habe so gedacht, also ich hatte das Gefühl, dass es nicht fair ist gegenüber den Leuten. Ich bin dort angetreten zur Wahl, um für die Sömmer da an der Stelle im Landtag deren Interessen zu vertreten. Und dann, genau, habe ich sozusagen das Mandat zurückgegeben. Und ich habe dann für mich beschlossen, dass es mir wichtiger ist, ich baue jemanden in Sömmer da auf, der oder die sozusagen im Landtag die Interessen dann viel besser eben auch vertreten kann, konzentriere mich auf meine Arbeit als Ministerin und schaue dann, was nach der Wahl kommt. Also ich bin, das hören Sie schon raus, ne, mit Herzblut Gesundheitsministerin. Ich weiß aber auch, ich habe jetzt 25 Jahre hauptamtlich Politik gemacht. Ich kann auch in vielen anderen Dingen trotzdem politisch aktiv sein. Also sollten ich nicht mehr Gesundheitsministerin werden, was aus verschiedensten Gründen ja passieren könnte, dann gibt es viele andere Dinge, aktiv zu sein, Menschen zu unterstützen im ehrenamtlichen Bereich. Die Erfahrungen, die ich habe, ne, kann man auch an Verbände weitergeben, beispielsweise, wie Politik so auch funktioniert. Also da gibt es ganz viele neue und andere Möglichkeiten und ich habe da jetzt nicht so eine Angst.
Das heißt, die Frage, was passiert danach, die hier steht, die hat sich gerade in Luft aufgelöst, weil Sie sagen, ich gucke, was kommt und bin für jede Situation,
genau,
wird es einen Weg geben.
Genau, also meine feste Überzeugung für mich ist, aus meinem Leben, wenn die eine Tür zugeht, es öffnet sich eine andere Tür. Man muss dann natürlich auch offen und neugierig sein. Ich habe aber, glaube ich, ganz viel, was ich weitergeben kann und möchte und das wird sich finden.
Die letzte Frage in dem Podcast, der heißt Dein Rezept fürs Leben, wäre die Frage, was Ihr Rezept fürs Leben ist. Aber ich glaube, die haben Sie auch gerade schon beantwortet mit Optimismus.
Ja, das haben Sie vollkommen erkannt. Also das ist wirklich mein Rezept. Optimistisch sein, nicht nachtragend sein. Übrigens, das macht auch eine Menge aus. Und sich gute Freunde suchen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Dann bleibt mir zum Abschluss nochmal deutlich zu sagen, danke für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Die war stets konstruktiv. Ich wiederhole das gerne nochmal. Sie waren immer gesprächsbereit, auch an einem späten Abend. Rund um das Apothekenreformgesetz, was wir eben nicht, wie das üblich ist, aus dem Ministerium erhalten haben, sondern über eine Zeitung zugespielt bekommen haben, weil es dort veröffentlicht. Das ist schon was Spezielles, was auch so ein bisschen das Thema Vertrauen in die Politik, so sollte das nicht funktionieren. Aber Sie waren sofort gesprächsbereit, weil wir es sofort gelesen hatten und etwas schockiert waren. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank und ich will den Dank auch zurückgeben. Ich fand, wir haben eine sehr tolle Zusammenarbeit und haben sie bis jetzt. Und ja, wünsche Ihnen auch alles Gute als Verband. Sie sind ein starker Verband und das ist gut so.
Dankeschön.